zur Lektüre und zur Betrachtung der Bibel heißt sie Leon Bichler. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Höre Israel. In dieser Stunde widmen wir uns den Texten der Heiligen Messe vom kommenden Sonntag, an dem wir in der katholischen Kirche das Fest der Darstellung des Herrn feiern. Ab kurz nach 17 Uhr haben Sie dann auch die Möglichkeit, in unserer Sendung anzurufen und Ihre Gedanken zum Gehörten mit einzubringen. Im Evangeliumstext werden wir passend zum Fest der Darstellung des Herrn den Text hören, in dem davon die Rede ist, wie die Eltern Jesu ihn vorschriftsgemäß im Tempel dem Herrn aufopfern und wie dann auch der greise Simeon im Tempel Gott daraufhin preist und Prophezeiungen über Jesus und auch über Mariens Leben ausspricht. Entsprechend werden wir in der ersten Lesung hören, wie im Buch Malachi bereits von der Aussendung eines Boten Gottes durch Gott selbst die Rede ist, und in der zweiten Lesung erklärt der Apostel Paulus, dass wir dadurch erlöst wurden, dass Gott unser menschliches Fleisch angenommen und für unsere Sünden Sühne geleistet hat. Dazu dann mehr in wenigen Minuten. Ich darf jetzt zuallererst unseren Sendungsgast begrüßen, der uns diesen Text dann jeweils auslegen und ab 17 Uhr auch Ihre Fragen zu den Texten beantworten wird. Heute ist für Sie also außerdem in der Sendung Herr Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarreiengemeinschaft Christus Erlöser in München-Neuperlach. Er war schon öfters in dieser und in anderen Sendungen bei uns zu Gast und so freue ich mich, ihn erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen auf Radio Horeb, Herr Pfarrer Windolf. Nun klappt es. Grüße Gott, hallo.
Hallo.
Pfarrer Windolf, als Priester sind Sie ganz besonders dem Dienst am Wort Gottes verpflichtet und so werden Sie es für uns heute auch, wie angekündigt, weiter erschließen. Aber zuvor darf ich Sie noch bitten, diese Sendung mit einem Gebet zum Heiligen Geist zu eröffnen, damit er uns für das Wort Gottes entsprechend innerlich vorbereiten wolle und auf dass es auf fruchtbaren Boden in uns fallen möge.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Getreuer Gott, in der Liturgie, im Wort der Heiligen Schrift, sprichst du zu uns, so wie du damals zum Volk Israel gesprochen hast, so wie du damals zu den Menschen zur Zeit Jesu gesprochen hast, so sprichst du heute zu uns. Durch die Worte von damals, die heute deine Worte an einen jeden von uns sind. Wir wollen dir danken für das, was du uns sagen möchtest. Wir wollen dir für die Kraft, für den Trost, den dein Wort spendet und das Licht und die Orientierung, die es uns gibt, aus ganzem Herzen danken. Und ich bitte, dass du jetzt unsere Ohren, unseren Geist, unsere Herzen öffnest für dieses Wort, dass wir verstehen, was du einem jeden von uns auf je andere Weise sagen möchtest. Komm zu uns mit und in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns erschließen möge, was uns im Wort der Heiligen Schrift begegnet, wie du, das Wort selbst, Jesus, zu uns redest. Und dazu erfülle uns mit der Kraft und mit dem Licht deines Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Der kommende Sonntag ist der Sonntag zum Fest der Darstellung des Herrn, wie wir gehört haben. Wir haben als ersten Lesungstext eine Lesung aus dem Buch Malachi, aus dem Beginn des dritten Kapitels, das heißt die Verse 1 bis 4 dort, also Malachi 3, 1 bis 4. Und dann geht es in der zweiten Lesung weiter mit folgender Stelle, falls Sie in Ihrer Bibel auch mitlesen möchten. Es ist aus dem Brief an die Hebräer und dort Kapitel 2, Verse 14 bis 18, also Hebräer 2, 14 bis 18. Hören Sie zunächst, wie angekündigt, aus dem Buch Malachi 3, 1 bis 4, wie folgt. So spricht Gott, der Herr. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis. Er läutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, einige Gedanken zu diesem gehörten Text aus dem Buch Maleachi, dem letzten Buch der sogenannten kleinen Propheten und zugleich letztes Buch des Alten Testaments in der christlichen Bibel. In der hebräischen ist eine etwas andere Reihenfolge. Der erste Vers dieses Buches Maleachi lautet Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Über den Verfasser dieses Buches ist weiter nichts bekannt. Das hebräische Wort Malachi bedeutet mein Bote, was als Personenname nicht belegt ist. Es bleibt also offen, ob es sich um den Namen eines bestimmten Propheten handelt oder ob hier angedeutet ist in diesem Wort mein Bote das Amt einer namentlich nicht mehr bekannten prophetischen Gestalt. Gewirkt hat dieser Prophet wohl in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Das heißt, der zweite Tempel, der ca. 515 vor Christus eingeweiht wurde, er besteht schon seit einigen Jahrzehnten. Und er beklagt und verurteilt in diesem Buch ähnliche Probleme wie auch andere Propheten, immer wieder neu im Alten Testament. Der ungerechte Umgang mit Geld, den die Propheten anprangern, natürlich auch geistlicher Verfall, geistliche Trägheit, soziale Ungerechtigkeit und besonders im Buch Maleachi ein großes Thema, die Mischehen mit Heiden, was meist einhergeht mit einem Vermischen des Jahwe-Glaubens mit heidnischen Religionen. Aber das sei nur ganz kurz am Anfang über dieses Buch erwähnt. Ich möchte die Gedanken beginnen mit dem zweiten Vers, nicht den wir gehört haben, sondern dem zweiten Vers dieses Buches, der, wie ich finde, der wichtigste ist und der uns zeigt, unter welchem Vorzeichen wir alles andere deuten sollen und können. Im zweiten Vers schreibt der Verfasser Maleachi: Ich liebe euch, spricht der Herr. Noch einmal, unter diesem Vorzeichen steht alles Weitere dieses Buches und im Grunde könnte man sagen, unter diesem Vorzeichen steht die ganze Heilige Schrift. Es kann nur bedeuten, was immer wir in diesen letzten Büchlein der jüdischen Bibel lesen, oder nein, mehr, was immer wir in der ganzen Heiligen Schrift lesen, es muss auf Liebe, auf Gottes Liebe hin ausgelegt werden und es ist einfach schön, es ist geradezu berührend, wie dieses Buch damit anfängt. Noch einmal, ich liebe euch, spricht der Herr durch den Mund dieses Propheten. Freilich, diese Liebe, mit der Gott sein Volk und uns Menschen liebt, ist nicht immer leicht zu erkennen. Es gibt Irritationen. Der Mensch erlebt Dinge, die ihn irre werden lassen an Gottes Liebe. Und daher lautet die Fortsetzung dieses Einleitungssatzes: Ich liebe euch, spricht der Herr, doch ihr sagt, wodurch zeigt sich, dass du uns liebst? Ja, da werden Zweifel angesprochen, Zweifel, die wir alle kennen. Es ist ein zeitloses Thema, ein Thema damals vor etwa 2500 Jahren und heute ein Thema, die Diskrepanz zwischen dem Glauben und dem Erleben. Gott liebt, ja, das haben wir schon oft gehört, aber es gibt so viele Dinge in der Welt, in meinem persönlichen Leben, die dieser Liebe zu widersprechen scheinen, die ich damit nicht in Einklang zu bringen vermag, wie damit umgehen. Und dazu eine erste Überlegung. Die Heilige Schrift, auch das Buch Maleachi und der gehörte Abschnitt, die erste Lesung zum Fest Darstellung des Herrn bildet, handelt von Gericht. Ja, man fragt sich, was hat das mit Liebe zu tun? Zum Gericht gehört Böses, Unrecht, Sünde, wo sie auftritt, zu benennen. Und das geschieht während in diesem ganzen Buch, in so vielen anderen Teilen des Alten Testamentes. Und man fragt sich, ist Liebe nicht eher ein großzügiges darüber hinwegsehen, einfach den Mantel des Schweigens und der Vergebung darüber zu breiten? So wie die Heilige Schrift Liebe versteht, ist sie genau das nicht. Wahre Liebe will, dass der geliebte Mensch selbst ein Liebender wird. Lassen Sie es mich an einem Beispiel zeigen. Eltern, die ihren Kindern alles durchgehen lassen, aus einer letztlich falsch verstandenen Liebe, entziehen sich der Anstrengung, die zur Liebe gehört, der Anstrengung, sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen Kind, zu widerstehen, wo es nötig ist, nicht den nur scheinbar leichteren Weg des Nachgebens zu gehen. Echte Liebe kann sich niemals mit der Lieblosigkeit des geliebten Menschen abfinden. Und was für uns gilt, was schon im menschlichen Bereich gilt, gilt noch viel mehr für Gott. Gott hat uns Menschen die unglaubliche Ehre erwiesen, uns im echten und vollen Sinn des Wortes zu lieben. So hat es sinngemäß der große englische Schriftsteller C.S. Lewis einmal ausgedrückt. Gott sehnt sich danach aus innerster Freiheit heraus. Anders geht Liebe ja auch gar nicht, außer in Freiheit. Er sehnt sich danach, dass wir Menschen aus innerster Freiheit heraus lieben. Das heißt, die Liebe lernen. Und das geht nur durch Gericht, Reinigung, Läuterung hindurch. Mit den Worten des Propheten aus dem gehörten Abschnitt. Denn der Herr ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Walker. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, er läutert sie wie Gold und Silber. Wie gesagt, aus Liebe. Aus keinem anderen Grund. Und was wir hören dürfen ist, ja, auch ich bin in den Augen Gottes Silber, ja, ich bin Gold. Also etwas einfach Kostbares in seinen Augen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, eben nicht reines Silber, nicht reines Gold. Und so manche Irritation des Lebens, die angedeutet wird im Anfangsvers dieses Buches, so manche Wolke, hinter der sich die Sonne der Liebe Gottes verbirgt, wird übrigens im selben Buch Sonne der Gerechtigkeit genannt. Das ist wohl nichts anderes als die Liebe Gottes in der Gestalt, die sie annimmt, wenn sie uns reinigen, läutern, reifen und wachsen lassen will. In nichts anderem als in der Liebe. Aber all das soll nicht einfach nur als ein Appell hoch vom Himmel her ertönen, vielmehr sendet uns Gott dazu Hilfe. Und von dieser Hilfe ist im letzten Buch des Alten Testaments die Rede, gerade in dem gehörten Abschnitt. Es gehört zum Wesen gleichsam zur DNA der jüdischen Bibel, auf Neues, auf von Gott geschenktes Neues, auf von Gott geschenkte Zukunft zu verweisen. Und so auch, wie wir vorhin gehört haben. Seht, ich sende meinen Boten. Er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, der, den ihr sucht, vielleicht sucht, ohne es zu wissen. Natürlich ist in christlicher Interpretation dieser Stelle in dem Boten Johannes der Täufer gesehen worden. Vor allem und viel wichtiger noch, er soll den Weg für mich bahnen. So spricht Gott durch den Mund des Propheten. Gott der Herr will selbst kommen, nicht nur jemand anderen schicken, wie bislang die Propheten, nein, er persönlich. Wie das geschehen könnte, das war für den gläubigen Juden dieser Zeit nicht zu ahnen. Als Christen glauben wir, dass sich diese und viele anderen Verheißungen des Alten Testaments im Kommen Jesu erfüllt haben. An dieser Stelle wollen wir nun ein wenig Musik hören.
Öffnet die Tore. Dieses Lied aus einem Album von Johannes Hartl, dem Gebetshausleiter in Augsburg, lehnt sich an Psalm 24 an, der dieses Mal zwischen den Lesungen vorkommt, die wir am kommenden Sonntag zum Fest der Darstellung des Herrn in der Heiligen Messe hören werden und die wir schon jetzt auf Radio Horeb in dieser Ausgabe von der Bibelsendung Höre Israel lesen und mit unserem Sendungsgast Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach tiefer betrachten. Wir hören jetzt die zweite Lesung. Sie ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. Und danach hören wir die Betrachtung von Pfarrer Bodo Windolf dazu, wenn Sie mitlesen möchten. Es ist Hebräer 2, 14 bis 18 und es heißt dort wie folgt. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden.
Eines der zentralen Themen, wenn nicht das Thema des Hebräerbriefs, ist die Frage, wer war, besser wer ist Jesus Christus, der hohe Priester, der sein Leben gegeben hat als Opfer zur Sühne für die Sünden der Welt. Wenn wir den gehörten Abschnitt wieder unter das Vorzeichen des zweiten Verses aus dem Buch Maleachi stellen, ich liebe euch, spricht der Herr, dann können wir in Bezug auf den gehörten Abschnitt wieder von unseren menschlichen Erfahrungen ausgehen. Jemand, der liebt, möchte alles wissen, alles über den geliebten Menschen, wie es ihm geht, was er fühlt, womit er zu kämpfen hat, woran er Freude hat, woran er leidet. Vor allem, er möchte ihr oder ihm nahe sein, das Leben teilen, Anteil bekommen an allem, was zum Leben des anderen gehört. Nicht nur an dem, was Spaß und Freude bereitet, sondern auch und gerade an dem, was schwierig ist, was Leiden verursacht. Genau das ist sicher der Gedanke, der den Verfasser des Hebräerbriefes schreiben lässt. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein. Gott will uns in allem, in restlos allem gleich sein, außer selbstverständlich der Sünde selbst. Und dieser Gedanke ist dem Hebräerbriefschreiber so wichtig, dass er ihn an anderer Stelle wiederholt. Er ist in allem, wie wir, versucht worden, aber ohne zu sündigen. Was heißt das? Es heißt, Gott wollte in seinem menschgewordenen Sohn eine innere Erfahrung dessen machen, was es heißt, der Anziehungskraft der Sünde ausgesetzt zu sein, von innen zu erfahren, was Sünde ist, nicht indem er die Sünde getan hätte, nicht indem er nur das Abstoßende der Sünde erfuhr, sondern eben auch, wie gesagt, das Anziehende. Denn das Böse, wenn es uns versucht, erscheint uns ja fast nie unter dem Aspekt des Bösen. Es erscheint uns unter dem Aspekt des Guten, des scheinbar Guten, des Anziehenden, des Begehrenswerten, des Faszinierenden. Und vielleicht hat nie jemand die Versuchlichkeit von uns Menschen und das falsche Licht, in dem sich das Böse und die Sünde verbirgt, so heftig erfahren wie der Allreine, wie Jesus, der Sündelose. Was Sünde ist, wirklich in ihrem Innersten ist, kann am tiefsten nur der wissen und erfahren, der ohne Sünde ist. Die Evangelisten schildern es uns exemplarisch, wie er versucht wurde, die Versuchung, den inneren Hunger des Menschen, die irdisch unstillbare Sehnsucht, die in uns lebt, allein in den materiellen, in den genussbereitenden Gütern der Erde befriedigen zu wollen. Wer von uns würde diese Versuchung nicht kennen? Dafür steht das Brot, das Jesus aus Steinen zaubern soll. Oder die Verführungskraft der Macht, also Einfluss, Macht auszuüben, andere manipulieren zu können und so fort. Und dann die Versuchung, durch unseren Geltungstrieb, vor allem äußerlich etwas darstellen zu wollen. Also die große Versuchung durch falschen Stolz. Sicher hat Jesus all das und so manche andere Versuchung mit solcher Gewalt an sich erfahren, dass er die Bitte um Bewahrung davor eigens in sein großes Gebet aufgenommen hat, in das Vaterunser. Es gab große Diskussionen darum, gerade auch als Papst Franziskus sagte, dass er eigentlich eine andere Übersetzung dieser Vaterunser-Bitte bevorzugen würde. Weil er sagte, Gott versucht nicht, worin er natürlich recht hat. Es ist ja auch wirklich eine schwierige Bitte. Und lassen Sie mich dazu einfach einen kurzen Gedanken sagen, dass Gott uns nicht in dem Sinn versucht, dass er wünscht, dass wir fallen, nämlich nicht so, wie wir es dem Versucher, dem Bösen, dem Drachen, Teufel, Satan, Vater der Lüge, wie die Heilige Schrift ihn nennt, zuschreiben, liegt auf der Hand. Gott prüft uns, ja. Und daher ist es sicher richtig, die Vaterunser-Bitte so zu verstehen, dass er uns in der Versuchung führen, stärken und bewahren möge. Dennoch kommen wir nicht darum herum, dass in jeder Prüfung eben auch eine Versuchung liegt. Und dass Gott zumindest insoweit daran beteiligt ist, dass er zulässt, dass Versuchungen zu unserem Leben gehören. Mir persönlich scheint, dass wir gerade auch die herausfordernden Stellen der Bibel nicht zu sehr glätten, nicht zu sehr in unsere Plausibilitäten hinein auflösen sollten. Gottes Wort geht wie sein Urheber, Gott selbst, nicht einfach auf und unter in das, was uns irgendwie verstehbar erscheint. Gerade damit wir uns daran auch immer wieder reiben und so zum Nachdenken herausgefordert werden, ist es aus meiner Sicht gut, die Bitte, wie sie auch im griechischen Urtext steht, nicht durch eine geschmeidige Übersetzung zu verharmlosen, sondern in ihrer durchaus dunklen Herbheit stehen zu lassen. Die Stelle, die wir gehört haben aus dem Hebräerbrief, sie sagt uns jedenfalls, dass nicht nur wir, die immer wieder erliegen in Versuchungen, in Prüfungen, versucht werden, sondern dass diese Gewalt, die in der Versuchung zum Bösen liegt, dass sie Gott selbst hat erfahren wollen in seinem Sohn, Jesus Christus. Und vielleicht kann das auch ein wenig Trost vermitteln, was wir da im Hebräerbrief gehört haben, dass er jemand ist, der mich auch in meinen Versuchungen versteht, der es nicht billigt, wenn ich nicht standhalte, wenn ich falle, aber mich dennoch versteht und umso schneller bereit ist zu verzeihen, wenn ich ihn darum bitte. Auch an dieser Stelle wieder einige Takte Musik.
Sie hörten den Lobgesang des Simeon, mit dem es jetzt auch gleich in etwas anderer Form bei uns weitergeht. Denn zurück in der Sendung Höre Israel fahren wir jetzt fort mit der Lesung und Betrachtung des Evangeliumstextes vom kommenden Sonntag zum Fest der Darstellung des Herrn, und Sie können danach mit unserem Sendungsgast Pfarrer Bodo Windolf aus München bzw. nach seiner Betrachtung mit uns darüber ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer können Sie sich schon jetzt notieren. Es ist die 089 517 008 008. Wir hören jetzt das Evangelium vom kommenden Sonntag, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, und danach hören wir die Betrachtung von Pfarrer Bodo Windolf dazu. Wenn Sie mitlesen möchten, es ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 22 bis 40. Es heißt dort wie folgt: Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in der Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf ihm. Soweit der Text des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Hören wir nun die Betrachtung von Pfarrer Bodo Windolf.
Ich liebe euch, spricht der Herr. So wie schon vorhin gehört, mehrmals gehört der Beginn des Buches Maleachi. Und unter diesem Vorzeichen will ich nun auch das Evangelium des Festtages betrachten. Liebe sucht Begegnung. Liebe sucht mich, sie, jeden von uns. Liebe sucht Begegnung, damals und heute. Ob es sich um die Liebe von Menschen handelt oder um die Liebe Gottes, das ist ganz gleich. Auch Gott möchte uns begegnen, antreffen, betreffen in unserem Innersten. Und genau das hören wir in diesem Evangelienabschnitt, wie ihn uns Lukas überliefert. Der Herr, der zu seinem Tempel kommt, so hieß es im Buch Malachi, und wir Christen glauben, das hat sich erfüllt in Jesus Christus. Er wird den Tempel noch oft besuchen als Erwachsener, zuvor als Jugendlicher. Der Zwölfjährige im Tempel, das erzählt uns Lukas, aber dann während der Zeit seines öffentlichen Auftretens. Immer wieder treffen wir Jesus an, betend, die Menschen beobachtend, lehrend, den Tempel reinigend, voller Zorn und seine Zerstörung ankündigend, weil er selber der wahre Tempel Gottes ist, Ort der Anwesenheit Gottes und im Heiligen Geist wir selber Tempel Gottes sind. All das gehört zur Theologie in ganz wenigen Worten des Tempels. Und hier treffen wir nun Jesus an, wie er zum ersten Mal von seinen Eltern dorthin gebracht wird, um das jüdische Gesetz zu erfüllen. Er begegnet, auch wenn er noch Kind ist, noch nicht fähig, wie es bei Menschen, jedem Menschen ist, zu erfassen, was geschieht. Aber er begegnet dem wahren Israel, einem altgewordenen Mann, einer altgewordenen Frau. Er begegnet denen, die die Ankunft des Messias erwartet, erhofft, erbetet haben. Er begegnet jenem Israel, wie Gott es vorschwebte, als er mit diesem Volk einen Bund geschlossen hatte. Und es sind, wie auch im ganzen weiteren Evangelium, nicht die Studierten, die Amts- und Würdenträger, die Schriftgelehrten, die Akademiker. Es sind die von sonst niemand Beachteten, die einfachen Menschen. Und all die Genannten, sie werden Jesus und können ihm begegnen, auch die Studierten, auch die Akademiker, wenn sie einfach werden. Das, so hören wir es heute, ist die Bedingung. Die, die klein sind in den Augen der Menschen, aber groß vor Gott. Für diese Menschen stehen Simeon und Hanna. Dafür, dass Gott andere Maßstäbe hat als die, die auf der Erde und leider bis weit in die Kirche hinein gelten. Ich denke, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Einfach werden vor Gott. Dann können wir ihm, der so einfach für uns geworden ist, auch begegnen. Was Simeon dann betet, ist eingegangen in das Stundengebet der Kirche. Ein Mensch, alt und lebenssatt geworden, hat schauen dürfen, den, dem er sich Zeit seines Lebens entgegengestreckt hat. Das Heil, das Gott seinem Volk, ja der ganzen Welt, schenken will. In der Gestalt eines kleinen Kindes hat er es geahnt, war er zutiefst überrascht. Wir erfahren es nicht, denn es spielt keine Rolle. Es muss für ihn reines Glück gewesen sein, zu sehen, Gott macht seine Verheißungen wahr Und er darf natürlich neben Maria und Josef einer der Ersten sein, ihn, den Messias, den Erwarteten, den Retter, zu sehen. Dieses Gebet, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wie gesagt, dieses Gebet ist Teil des kirchlichen Nachtgebets. Der Schlaf als Sinnbild für den Tod. Der Schlaf, der uns durch dieses Gebet erinnern will und soll, dass wir einmal für immer entschlafen werden, um aufzuwachen zum ewigen Leben. Und dabei aber einladen will, den Tod nicht zu verdrängen, sondern ihn stets vor Augen zu haben, vorbereitet zu sein, stets bereit, vor Gott hinzutreten. Und dieses Gebet zeigt etwas von der Sendung Israels. Ja, er ist gekommen zu seinem Volk. Herrlichkeit für sein Volk Israel, aber zugleich Licht, das die Heiden erleuchtet. Heil, das allen Völkern bereitet ist. Erwählt ist man nie für sich selbst. Israel war nie für sich selbst erwählt, sondern immer stellvertretend für alle anderen Völker. Durch Israel sollte das Heil kommen zu allen Menschen. Und das gilt auch heute. Wer erwählt ist, wer berufen ist, ist es nie einfach nur für sich selbst, sondern immer auch für die vielen anderen. Und dann eine Verheißung über das Kind. Viele, die sich an diesem Kind aufrichten werden, wie wahr, so mancher von ihnen hat es sicher schon beglückend erfahren, aber zugleich für viele Stein des Anstoßes, Zeichen, dem widersprochen werden wird. Die Liebe Gottes, eigentlich ist es gar nicht zu begreifen, sie ist Ärgernis, Stein des Anstoßes, Gegenstand bisweilen von unbändigem Hass. Warum? Ich denke vor allem, weil sie so unendlich demütig ist. Und nur der kann diese Liebe empfangen, der selbst demütig ist. Der Stolz, der Hochmut, mehr sein zu wollen, als wir sind, all das sind oder gehört zu den großen Versuchungen des Menschen. Vom hohen Ross herunterzusteigen, ist die einzige Möglichkeit dieser Liebe, die so klein geworden ist. Ein Baby, ein Kind, Mensch, bis zuletzt am Kreuz. Dieser Liebe zu begegnen, sie zu empfangen, sich von ihr verwandeln zu lassen. Wer das nicht will, wer auf dem hohen Ross bleiben will, begegnet ihr mit Gleichgültigkeit oder mit Hass. Und nur das Wissen, dass Gottes Liebe, dass Jesu Liebe immer noch unendlich größer ist als der größte Hass und die größte Gleichgültigkeit von Menschen, kann uns auch für diese hoffen lassen. Aber das geht nur durch unser Gebet und durch unsere Hingabe. Die Eltern Jesu bringen ihn, ihr Kind, zum Tempel, um ihn Gott zu übergeben, aufzuopfern, wie wir im Rosenkranz beten, im vorletzten Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes. Dieser Tag, Darstellung des Herrn oder Maria Lichtmess, ist auch Tag des geweihten Lebens. Und es geht um dieselbe Geste, die hier die Eltern Jesu für ihr Kind tun. Sie übergeben es Gott. Sich selber Gott zu übergeben, das ist der Sinn, das Leben ihm zu weihen. Eigentlich gilt es für alle Getauften, denn jeder, der getauft ist, ist es hinein in Tod und Auferstehung Jesu, das heißt in seine Lebenshingabe hinein. Aber daneben gibt es die Hingabe, die und die Weihe des eigenen Lebens in den evangelischen Räten an Gott, also in Nachahmung der Lebensweise Jesu selbst. Und deswegen sind wir an diesem Tag auch eingeladen, für Menschen zu beten, um Menschen zu beten, die auch in unserer Zeit, Frauen und Männer, bereit sind, ihr Leben zu übergeben, zu weihen, ganz zu weihen für Gott. Und wer sein Leben Gott weiht, weiht es immer zugleich auch den Menschen. An diesem Tag, Darstellung des Herrn, begegnet uns Jesus, der in den Tempel gebracht wird, dorthin, wo das Volk Israel täglich seine Opfer Gott, Yahweh, dargebracht hat. Der Tempel wird wenige Jahrzehnte später zerstört werden. Der wahre Tempel, der begegnet uns in Jesus Christus, dem Ort, an dem Gott selbst unter uns gegenwärtig geworden ist, einer von uns, aus reiner Liebe, weil er uns liebt, aus keinem anderen Grund. Und deswegen ist dieses Fest, so wie alle anderen christlichen Feste, immer wieder zu betrachten als einfach ein Fest der Liebe, die darauf hofft und darauf wartet, dass wir sie erwidern.
Sie hören unsere Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am heutigen Freitagnachmittag. Sie haben bisher die Bibeltexte von der Heiligen Messe des kommenden Sonntags zum Fest der Darstellung des Herrn ebenso gehört wie die Betrachtung bzw. Auslegung von Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, zumindest kurz für einige wenige Hörer dazu mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie möchten, rufen Sie gerne an unter 089 517 008 008. Pfarrer Windolf, Sie sagten ja vorhin schon vom Hohen Priester, also wir haben in den Texten heute auch Jesus als den Hohen Priester kennengelernt, aber auch als Opfer, das Gott dargebracht wird, und schließlich ist Jesus für uns auch der Mensch gewordene Gott selbst. Daher ergibt sich ja, dass Jesus also Opferlamm ist, dann der hohe Priester, der es opfert, und als drittes ist da auch noch selbst Gott, dem es geopfert wird, könnte man sagen. So kann man also auf den Eindruck kommen, wozu braucht denn Gott uns Menschen eigentlich noch? Er macht ja alles selbst, oder? Also auch hier stellt sich wieder die ganz alte Frage, können wir überhaupt mithelfen an unserer eigenen Erlösung oder müssen wir sie einfach nur annehmen? Und was heißt das eigentlich konkret, die Erlösung anzunehmen?
Ja, Sie sagen nur annehmen, das nur würde ich streichen, das ist gar nicht so einfach, sich wirklich beschenken zu lassen. Also das ist eine Urüberzeugung, dass Erlösung zunächst einmal geschenkt ist. Wir können sie uns nicht verdienen, wir können nicht alles Mögliche vorweisen und sagen so, und jetzt habe ich einen Anspruch darauf. Es ist zunächst einmal unverdientes Geschenk und auch da, es ist wieder die Liebe, die schenkt umsonst, das gehört zu ihrem Wesen. Aber das heißt nicht, dass wir da einfach nur Objekt der Liebe sind. Zur Liebe gehören immer zwei. Dieses Geschenk, diese Stellvertretung, das, was da geschehen ist, das sich ja letztlich auch unserem Begreifen entzieht, möchte uns hereinnehmen in diese Hingabe Jesu. Und wie wir beteiligt sind, Paulus wird es mal so sagen, in meinem Leiden ergänze ich für die Kirche, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ja, was fehlt? Es fehlt unsere Einwilligung, eben das, die Annahme bei vielen Menschen. Und ich glaube, dass dieses Annehmen, diese Bereitschaft, sich zu, verwandeln zu lassen, das immer mehr Wahrheit werden zu lassen in sich selber, dass das etwas sehr, sehr Großes ist, alles andere als etwas Einfaches. Und dass in dieser Bewegung wir ja teilhaben dürfen an der Erlösungstat Jesu. Er das als letztes, er sammelt Menschen um sich herum. Er möchte das nicht alles allein machen, sondern er braucht die Menschen, die er um sich sammelt, die er sendet zur Verkündigung, je ihre eigene Berufung zu leben.
Vielen Dank, Pfarrer Windorf, für diese Erläuterung zur Annahme der Erlösung und eine erste und angesichts der fortgeschrittenen Zeit für heute auch schon wieder letzte Hörerin in dieser Sendung ruft uns aus Westfalen an. Und so begrüße ich jetzt noch ganz herzlich bei Radio Horeb Frau Sacker. Grüße Gott.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Also ich finde auch ganz wichtig, dass wir viel beten und dass wir von innen den Glauben leben. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass man Gott, also dass wir einfach mehr Gott mit Gott und Jesus mit Jesus ansprechen. Weil es gibt so viele Herren, die man so im Kopf hat auf der Welt, die man dann in Gedanken bei sich hat. Und deswegen wollte ich, also ist es mir wirklich ein großes Anliegen, diese genauen Namen zu sagen, ohne Angst. Also dieses Gott so oft zu sprechen, die Anrede Gott.
Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich bin nicht ganz sicher. Gott, dieser Name, der muss ehrfürchtig ausgesprochen werden. Es gibt viele für ihn im Alten Testament, Yahweh und viele Bilder für ihn, natürlich Jesus. Ich glaube dennoch, dass also die Heilige Schrift stellt, oder in der Heiligen Schrift stellt Gott sich uns unter verschiedensten Namen vor. Einer davon ist Herr, einer davon ist auch Vater. Wenn wir diesen Namen so gebrauchen, dass indem wir Gott Herr nennen oder auch Vater und uns bewusst sind, dass uns hier begegnet, was wirklich Herr sein bedeutet. Nämlich nicht, wie es uns in der Welt begegnet, so oft, übrigens natürlich auch bis weit in die Kirche hinein. Oder Vater. Es gibt wunderbare Väter und es gibt schreckliche Väter. Und zu wissen, dass uns hier auch der Maßstab gegeben ist, wenn wir Gott so anrufen, für das, was es heißt, Herr zu sein oder Vater zu sein, dass es dann in der rechten Weise geschieht, wenn wir es in der Nachahmung Gottes machen. Ich glaube, dann dürfte so dass der bittere Beigeschmack, der in dieser Benennung vorhanden ist, weichen. Also zumindest meine ich, dass es dann möglich ist, dass wir die Worte, die uns die Heilige Schrift gibt, um Gott zu benennen, anzurufen oder Jesus, natürlich, insbesondere den Namen Jesus, bin ich ganz bei Ihnen, aber er wird einfach auch Herr genannt, aber auf eine Weise, die uns zum Maßstab ist, wie wir Herr sein sollen, wie wir Vater sein sollen, wie wir Mutter sein sollen. Also in dieser Anrufung liegt immer auch ein Stück weit Kritik an dem, wie es in der Welt zugeht, oder auch einfach eine Hilfe, dass wir es so tun, wie es uns in Gott begegnet.
Unserer Hörerin aus Westfalen danken wir ganz herzlich für diesen abschließenden Impuls. Und das war sie auch schon wieder für heute, die Bibelsendung Höre Israel, bei der wir in der letzten Stunde die Texte der Heiligen Messe vom kommenden Sonntag, dem Fest der Darstellung des Herrn, gelesen und betrachtet haben. Für die Betrachtung, für die Auslegung dieser Stellen danke ich zuallererst ganz herzlich meinem heutigen Sendungsgast, Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Danke und vergelt's in Gott, Herr Pfarrer.
Thanks, Gott.
Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag unter 08328 921 120. Natürlich auch als Podcast erhältlich im Web oder in der Radio Horeb App und auch bei Alexa. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören, fürs Beten und natürlich auch fürs Spenden, wodurch Sie jeweils diese Sendung oder all unsere Sendungen erst ermöglichen. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert. Ich lade Sie ein, dran zu bleiben, bis zur anschließenden Festbaum 17.30 Uhr aus dem Kloster Bethlehem in Koblenz. Und jetzt darf ich noch abschließend Pfarrer Bodo Windolf um ein kurzes Gebet und um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Guter Gott, in deinem Wort sprichst du zu uns, so auch jetzt in dieser Stunde. Dafür danken wir dir. Du sprichst auf so vielfältige Weise zu uns. Auch dafür danken wir dir, auch für die Menschen an unserer Seite, durch die du uns Licht gibst und Begleitung. Wir bitten dich, segne diesen Abend, segne den kommenden Sonntag, segne alle, die am Radio mitgehört haben, segne alle Menschen, die wir im Herzen tragen, erfülle sie mit deinem Licht. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.